ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo, ich bin Katrin Schumacher und eine Stunde Literatur liegt vor uns. Eine Stunde, um zwischen den Zeilen zu lesen und das mit ganz frischen Frühjahrsbüchern. Das große Thema all dieser Bücher, würde ich sagen, ist Bewegung. Tomer Gadi hat einen Roman geschrieben, in dem Essenlieferanten im Fokus stehen. Genau, also die mit ihren Fahrrädern ja, so wie unsichtbare Ströme durch unsere Städte sausen. Bei Domenico Mühlensiefen lernen wir eine Lkw-Fahrerin kennen, die quer durch Europa saust. Abbas Kider erzählt von einem Jungen, der jäh aus seiner Kindheit gerissen wird. Navid Kermani nimmt uns mit durch den Sommer 2024. Wir sprechen über eine neue Lesezeit, die in die rutschige Wendezeit führt. Und in unserem Gedicht heute von Julia Kulewatz tauchen wir einer unglücklich liebenden Seehündin hinterher. Unter Büchern das Ganze an handverlesener Musik. Und das ist Mick Jagger.
Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again.
Serie Slow Horses, basierend auf den Krimis von Mick Herron. Schlimme Typen im Londoner MI5-Milieu und man kommt nicht einfach rein, aber wenn man erstmal drin ist, dann ist es so wie mit vielen Büchern. Die besten sind doch wirklich die, für die man erstmal einen ganz hohen Eintrittspreis zahlen muss. Unter Büchern die Stunde Literatur von MDR Kultur. Darf man das? Als Thoma Gardi vor 10 Jahren in Klagenfurt beim Bachmann-Preis auftrat und einen Text im gebrochenen Deutsch vortrug, diskutierte die Jury heftig, ob das geht. Ein Text in einem gebrochenen Deutsch. Daraus wurde der Roman Broken German, sein Durchbruch. Und jetzt, 10 Jahre später, steht der mittlerweile 3. Roman von Thoma Gardi bereit. Er heißt Liefern. Er ist in Zusammenarbeit mit der Übersetzerin Anne Birkenhauer entstanden und erzählt von Essenlieferanten, Lieferdiensten, Fahrern, globalen Verflechtungen. Kaiser Rabi stellt das Buch vor.
Gleich vorweg, das Broken German, für das Thoma Gardi berühmt oder auch berüchtigt ist, das fehlt in Liefern. Man vermisst es ehrlich gesagt aber auch nicht. In Zusammenarbeit mit der Übersetzerin Anne Birkenhauer hat sich Gardi einen deutschen Sound erarbeitet, der ganz nach ihm klingt. Humorvoll, etwas hemdsärmlich, manchmal auch mit der Abgebrühtheit eines Expats, der schon viel gesehen hat. Der Sound passt zu Liefern, Gardis globalem Panorama über Ausbeutung und Überleben in der Gegenwart.
Diese Akkordarbeit, wo wir per Lieferung bezahlt werden, erzeugt einen dauernden Konkurrenzkampf. Jede Lieferung, die ich annehme, fehlt einem anderen Kurier. Es basiert auf dem Grundsatz, jeder Kurier für sich allein und alle gegen alle.
Lässt Gardi den Fahrer Resul erzählen, der in Istanbul auf einem Moped Leuten liefert, was sie über eine App bestellt haben. Eigentlich wollte er Lehrer werden, doch wegen einer Verkettung unglücklicher Umstände und Ärger mit der Polizei geht das nicht mehr. In Liefern stecken viele solcher tragischen Geschichten. Ciervo, der queere Geflüchtete aus Venezuela, der sich mit Kryptowährung und Lieferdienstfahrten in Buenos Aires über Wasser hält und dessen Handy langsam den Geist aufgibt. Oder Filmon aus Eritrea, der unter falschem Namen Essen in Tel Aviv ausliefert und hofft, dass er endlich Frau und Kind nach Deutschland folgen kann und der von seinem Vermieter Shai hemmungslos ausgenommen wird.
Rumi hat zugemacht. Ich musste schnell was Neues finden. Ich musste es über Shai machen. Bei ihm stehe ich nicht erst ein halbes Jahr auf der Warteliste, bevor ich arbeiten kann. Dafür muss ich ihm aber 15% von meinem Verdienst abgeben und unter falschem Namen arbeiten.
Aber Thoma Gardi macht es sich nicht zu einfach. Die armen Migranten, die von den gesichtslosen bösen Kapitalisten hinter den Apps in Ausbeutungsverhältnisse gezwungen werden, das ist nur ein Teil der Geschichte. Gardi erzählt auch, wie der Job bei den Lieferdiensten für Migranten und Geflüchtete oder auch eine alleinerziehende Mutter ein Rettungsanker sein kann und wie sich Gemeinschaften in den Hubs und Lagern bilden.
In dem Depot, in das ich kam, hatten sie es geschafft, den Konkurrenzdruck durch Freundschaft und gegenseitigen Respekt zu neutralisieren. Wenn es Probleme gab, wurden die von den erfahrenen Lieferanten im Gespräch gelöst.
Wie die einzelnen Figuren und Handlungsstränge zusammenhängen, das enthüllt Thoma Gardi erst nach und nach. Auf einer Kreuzung in Neu-Delhi laufen alle Fäden zusammen, um von dort aus wieder in alle Welt weiterzuführen.
Dann wurde es grün und Sachin fuhr in die Kreuzung hinein, als neben ihr am Straßenrand etwas explodierte. Ramon stieß wieder seinen hohen Schrei aus und sprang wieder zur Seite. Leonie sah aus den Augenwinkeln noch das brüllende schwarz-rote Geschöpf. Und auch Nina sah es von der Seite der Kreuzung und dann war nichts mehr zu erkennen. Nur Haufen von Menschen und Blut, Geschrei und dann lauter Sirenen.
Trotz der vielen Figuren und der eng verwobenen Handlungsstränge schleichen sich manchmal ein paar Längen in den Roman ein. Etwa wenn Gardi seinen Ich-Erzähler in einem von Anne Birkenhauer aus dem Hebräisch übersetzten Kapitel zur Haartransplantation nach Istanbul schickt und man die Fahrer aus den Augen verliert. Entschädigt wird man dafür aber immer wieder mit bitterem Humor.
Keiner mag die Essenslieferanten, sagte er. Auf der Straße hassen sie uns, weil wir zu schnell fahren. Zu Hause hassen sie uns, weil wir zu langsam sind. Das ist Berufsrisiko, so wie die Rückenschmerzen.
Mit Liefern beweist Thoma Gardi, dass er mehr ist als ein literarisches One-Trick-Pony, das nur Broken German spricht. Vielmehr präsentiert er sich in seinem neuen Roman als ein genauer Beobachter unserer globalisierten Gegenwart. Dass er es dabei schafft, gängige Opfererzählungen über prekär Beschäftigte zu umschiffen, ohne blauäugig die Vorzüge der Gig-Economy schönzureden, ist große Kunst. Auch weil der Roman in seinem Schlusskapitel zeigt, wohin diese Art der prekären Arbeit in letzter Konsequenz führen kann.
Kaiser Rabi stellte vor, Thoma Gardi, Liefern, in Teilen aus dem Hebräischen übersetzt, von Anne Birkenhauer, erschienen bei Klett-Cotta.
Why don't you shut the door and close the curtains? Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. standing far too near. How the hell did you get in here? Semi-naked in somebody else's room. I give my whole life to say it. Just you stood there, only in your underwear. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed. 'Cause once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get in here? Semi-naked in somebody else's room. I give my could close your eyes and just remember that this is what you wanted last night. So why is it so hard for you to touch him, for you to give yourself to him? I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get in somebody else's room? I give my whole life to say it. Just you stood there, only in your
unter Büchern. Und das war Hayley Tuck mit einem Cover, wie es nicht so viele gibt von den Songs von der Band Pulp. Es ist ja auch nicht ganz einfach, so einen Song zum Klingen zu bringen, ohne die Stimme von Pulp-Sänger Jarvis Cocker. Und ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen unschlüssig, ob es gelungen ist. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Eine Stimme, die eine wichtige geworden ist im Chor der jungen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus dem Osten, ist Domenico Müllensiefen. Viel Beachtung gab's schon für seinen Debütroman Aus unseren Feuern, der unter anderem mit dem Klopstock-Förderpreis ausgezeichnet worden ist. Sein zweiter Roman Schnall dich an, es geht los, wurde als wichtiger Beitrag zur Ostdebatte gelesen. Und jetzt legt Müllensiefen seinen dritten Roman vor. Der erzählt von einer Lkw-Fahrerin, die durch Europa fährt, und er heißt Manchmal muss man sich entscheiden. Tino Dallmann stellt das Buch vor.
Die Autobahn hat ihre eigenen Gesetze. Kennst du sie nicht, dann kommst du nicht nach Hause. So lautet einer von Sandras Leitsprüchen. Sie arbeitet als Lkw-Fahrerin und kommt damit mehr schlecht als recht über die Runden. Den Spruch hat sie von ihrem Vater übernommen. Er ist ebenfalls Lkw gefahren, aber ums Leben gekommen, als er sich einmal nicht an die eigene Devise gehalten hat. Hinzu kommt ein weiterer Verlust, den Sandra erlitten hat. Ihr Partner ist als Bundeswehrsoldat in einen Hinterhalt geraten und ebenfalls gestorben. Ihr Leben ist daraufhin ins Wanken geraten. Ihre Tochter Mia wächst deshalb bei ihrer Großmutter auf. Eine Lkw-Reise durch Europa soll Sandra und Mia wieder näher zusammenbringen. Doch das ist einfacher gesagt als getan.
Die Monotonie der Straße vor ihr und in ihr das Gefühl, niemandem gerecht werden zu können. Dazu der nicht abzuwendende Schmerz, ohne Mia wieder in den Lkw steigen zu müssen. Das Mädchen, das stumm und starr neben ihrer Oma stehen würde. Der Blick, voller Verurteilung und Wut gegen sie, würde sie die nächsten Stunden, Tage und vielleicht sogar Wochen begleiten, bis zur nächsten Heimkehr.
Domenico Mühlensiefens Romane verdichten sich allmählich zu einem Generationenporträt. Wie in seinen Vorgängerromanen Aus unseren Feuern und Schnall dich an, es geht los, geht es um junge Menschen, die in der Nachwendezeit aufwachsen und die neue Freiheit ebenso erleben wie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche. Die Frage, wie diese Entwicklungen und die eigene Herkunft einen Menschen prägen, zieht sich auch durch diesen Roman. Während Sandra von der Politik maßlos enttäuscht ist, kann sie sich immer besser in ihren Vater hineinversetzen.
Langsam verstand sie ihren Vater. Der hatte ihr zwar das Leben auf dem Bock gezeigt, aber ein paar Jahre später hatte er verhindern wollen, dass sie im Lkw landete und hatte ihr diese schreckliche Ausbildung zur Krankenschwester organisiert. Ein halbes Jahr hatte sie durchgehalten. In der ersten Woche wurde ihr ein Buch in die Hand gedrückt, in der alle Krankheiten aufgeführt waren, viele bebildert. Und je länger sie darin las, umso klarer wurde ihr, dass eine dieser Krankheiten sie irgendwann dahinraffen würde.
Also landet Sandra, genau wie ihr Vater, auf dem Bock. Auch in seinem dritten Roman kann Domenico Mühlensiefen seine Stärken als Autor ausspielen. Seine genaue Beobachtungsgabe und präzise, lebensnahe Dialoge. Manchmal muss man sich entscheiden, liest sich als packendes literarisches Kammerspiel, das zu großen Teilen in einer Fahrerkabine stattfindet. Geschickt verknüpft Mühlensiefen dabei Sandras Alltagserfahrungen mit der europäischen Einigungsgeschichte. Denn während ihr Vater in den 80er Jahren für offene Grenzen gestreikt hat, bekommt Sandra die Nachteile der Einigung zu spüren.
Die anderen hier waren doch alles Austauschfahrer. Drei Fahrten in Deutschland, dann ab nach Hause. Nicht freiwillig, sondern aufgrund der Gesetze, die die deutschen Fahrer schützen sollten. Für jeden, der nach Hause fuhr, machten sich dort drei auf den Weg. Warum unternahm niemand was dagegen? Ihr Vater hatte damals am Brenner dafür eingestanden, dass die Beschränkungen fielen, hatte mit den anderen Fahrern Europas Grenzen aufgerissen. Ein paar Jahre später waren alle Dämme gebrochen. Sie war sich sicher, dass die meisten Fahrer damals nicht gestreikt hätten, hätten sie gewusst, wie die Dinge sich entwickeln würden.
Am stärksten ist der Roman, wenn er komplexe Entwicklungen in kurzen Gedankengängen und Szenen aufzeigt. Denn Domenico Mühlensiefen versucht auch, dem Unmut auf den Grund zu gehen, den viele Menschen heute empfinden. Er behandelt die anhaltende Wirtschaftskrise ebenso wie Debatten um Geflüchtete oder die Frage, wie wichtig uns die eigene Verteidigung ist. Manchmal muss man sich entscheiden, ist ein rasanter Roman, der genau auf unsere Gegenwart zielt.
Tino Dallmann war das mit seinem Tipp »Manchmal muss man sich entscheiden« von Domenico Mühlensiefen, ist im Kanon Verlag erschienen.
Will ich ein Buch zum Lesen, welche Art von Buch will ich? Eins, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich. Oder legtest du nach dem ersten Satz die Story aus der Hand? Ein ungelesener Band, der dir niemals am Herzen liegt, weil sein Papier mehr als der Inhalt wiegt. Wär ich ein Buch im Leben, würdest du mein Leser sein? Gäbe es kein Buch daneben, wäre jede Seite dein. Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt, auch wenn du es längst weißt. Ein Buch, das du von Neuem liest, in dem du dich oft selbst beschrieben siehst. Musik. wirst du verstehen, was ich sagen will und nur zwischen den Zeilen steht, was kein Satz verrät. Ein Buch, das mit dir weint und lacht, das dein Begleiter ist bei Tag und Nacht, mit dir träumt und mit dir wacht. Das Buch, das du manchmal hast und liebst, das du mit mir schriebst, es wird mit dir enden. Jene Bande, der Bände spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt dich wenden wird. Wär ich ein Buch im Leben, würdest du mein Leser sein? Gäbe es kein Buch daneben, wäre jede Seite dein. Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt, auch wenn du es längst weißt. Ein Buch, das du von Neuem liest, indem du dich oft selbst beschrieben siehst, seine Story kennst, die du genauso oft hast wie liebst, die du mit mir schriebst, sie wird mit dir enden. Jene Band, der Bände spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt sich wenden wird.
Schlimm ist es schon, aber irgendwie auch toll. Dahlia Lavi mit ihrer Version von If You Could Read My Mind hier bei Unterbüchern. Der 1973 in Bagdad geborene Schriftsteller Abbas Kider wurde als 19-Jähriger in seinem Heimatland wegen seiner politischen Aktivitäten verhaftet. Nach der Entlassung floh er aus dem Irak und lebt seit 2000 in Deutschland. Er hat Literatur und Philosophie studiert und sein literarisches Werk wurde bereits mit ziemlich vielen Preisen ausgezeichnet. Im Roman Die Orangen des Präsidenten von 2011 setzt er sich mit den Grausamkeiten der Saddam-Hussein-Herrschaft im Irak der 80er und 90er Jahre auseinander. In Der Erinnerungsfälscher von 2022 geht es um die Flucht aus dem Irak und die Erinnerungen an die Kindheit seines Protagonisten. Und sein jetzt erschienener Roman Der letzte Sommer der Tauben, der handelt von einem Jungen, dessen Kindheit ein jähes Ende erfährt. Terry Albrecht hat das Buch für uns gelesen.
Tauben sind das Symbol des Friedens, der Freiheit. In Der letzte Sommer der Tauben züchtet sie der 14-jährige Noah. Sie haben so schöne Namen wie Regenbogen oder Tänzer. Auf dem Dach seines Elternhauses lässt er sie fliegen. Doch dann werden sie verschreckt.
Der vertraute Anblick der Tauben wird jäh unterbrochen. Die dicht kreisenden Schwärme geraten in Panik, lösen sich auf und fliegen in alle Richtungen. Ein dumpfes Brummen zieht auf, tief und bedrohlich. Ich suche den Himmel ab. Die Sonne blendet. Ich kneife die Augen zusammen. Drei Hubschrauber zeichnen sich ab, gleiten wie Raubvögel aus Metall. Ihre Rotoren zerschneiden die Luft. Das Dröhnen wird lauter, bevor die Maschinen langsam aus dem Blickfeld geraten, als hätte der Himmel sie verschluckt.
Ein heißer Sommer im Irak. Das Hussein-Regime ist lange gestürzt. Seither befindet sich das Land in einem Zustand am Rande des Bürgerkriegs. Da übernehmen die Mudschahidin die Macht und rufen das Kalifat, den Gottesstaat, aus. Noahs Vater, der ein Bekleidungsgeschäft betreibt, muss von heute auf morgen alle auf den Verpackungen sichtbaren Frauenkörper und Gesichter schwärzen. Es ist
der Tag, an dem die Reinheit des Glaubens alle unislamischen Farben und Formen verschlingen soll.
Noah, aus dessen Perspektive der Roman erzählt ist, soll dabei helfen. Die Frauen müssen ab sofort in der Öffentlichkeit Niqabs, also Gesichtsschleier, tragen. Seine Mutter darf nicht mehr im Geschäft des Vaters mitarbeiten. Für Noah fühlt sich das alles an,
als würde ich Verse aus einem anmutigen, aber verbotenen Gedicht auslöschen.
Die einst als Befreier gefeierten Mudschahidin errichten einen Terrorstaat. Nachdem Noah erleben muss, wie eine Frau auf der Straße vor seinen Augen gesteinigt wird, erlaubt ihm seine Mutter nicht mehr, sich draußen aufzuhalten. Auf dem Dach, bei seinen Tauben, findet der junge Taubenzüchter Zuflucht und schöpft Hoffnung auf bessere Zeiten.
Was vergangen ist, lässt sich nicht zurückholen. Nur die Tauben finden immer wieder heim. Sie verbinden uns wie unsichtbare Fäden, die alles zusammenhalten. Denn sie kehren stets zurück. Sie wissen, wo ihr Zuhause ist, egal wie weit sie sich entfernen.
In der Großfamilie Noahs sind alle auf verschiedene Weise von der neuen Gewaltherrschaft betroffen. Manche stehen dem neuen Regime auch nahe. Onkel Ali ist Noahs wichtigster Bezugspunkt. Früher hat er als Lehrer gearbeitet, dann wurde er als Terrorist verhaftet und machte ein Café auf. Er ist nicht nur als Taubenzüchter Noahs Vorbild, sondern auch, weil er sich gegen das neue Regime stellt und auch nichts von den Amerikanern hält, die einst Hussein stürzten.
Ich vertraue besonders den Amerikanern nicht. Sie kommen immer, um ein Problem zu lösen, verschwinden dann wieder und hinterlassen einen Haufen neuer Probleme. Jahre später kommen sie zurück, um diese neuen Probleme zu lösen und hinterlassen einen neuen Haufen neuer Probleme.
Aus kurzen, wenigen seitenlangen Kapiteln setzt sich der Roman Kidas zusammen. Dadurch verschafft er dem Leser eine große Unmittelbarkeit der Erzählung und zeigt dabei auch seine poetische und vor allem leichte, humorvoll witzige Seite, die Kidas Schreiben auszeichnet und den Schmerz der Geschichte erträglich macht. Etwa im kleinen Dialog zwischen Mutter und Sohn.
Ich stehe auf, um hoch zu den Tauben zu gehen. Mama? Ja? Sagt sie und hebt kurz den Kopf, ohne die Hände aus dem Teig zu nehmen. Der arme Teig hat dir nichts getan. Ein Lachen bricht aus ihr hervor. Hau ab, du! Ich springe aus der Küche.
Inspiriert durch seine Tauben, erträumt sich Noah einen Weg hinaus aus der Welt des Terrors.
Ich lasse meinen Schwarm aufsteigen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, die Welt von dort oben zu sehen. Ich schließe die Augen. Ich bin eine Taube. Fliege mit dem Schwarm weg von hier. Ich lasse alles zurück. Der Himmel ist endlos. Wir sind leicht.
Als Abbas Kida noch im Irak lebte, war er selbst ein Taubenzüchter. Im Roman fordert das Regime von allen Taubenzüchtern, den Tieren die Flügel zu stutzen, damit sie nicht mehr wegfliegen können. Noah kann sich dazu nicht überwinden. Der heute im Exil lebende Abbas Kida hat eine poetische Verteidigungsschrift der Freiheit gegen den Terror geschrieben.
Terry Albrecht war das über Abbas Kider, der letzte Sommer der Tauben, ist im Hansa Verlag erschienen.
So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Here the Salvation Army bound, down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand, and look around, leaves are brown now. Sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my. Stop and remember me at any convenient time. Funny how my memory skips while looking over manuscripts of unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, trees are brown now, and the sky is a hazy shade. Of snow on the ground.
Wer erinnert sich eigentlich noch an die Bangles, eine Frauen-Pop-Band, die in den 80ern berühmt war? Und ihr Cover von diesem Song hat wesentlich dazu beigetragen. Also ich habe erst Jahre später gemerkt, dass es ein Song war von Simon und Garfunkel, also ein Cover, Hazy Shade of Winter, hier das Original, gerade gehört von 1966 bei MDR Kultur unter Büchern. Intellektuelle als öffentliche Figuren sind längst noch nicht ausgestorben, höchst lebendig bereichert Navid Kermani seit rund 2 Jahrzehnten die Debatten um den Zustand unserer Welt. Als Reporter in den Kriegs- und Krisenregionen, als Redner und Essayist und nicht zuletzt auch als Erzähler. Monumental, der Form wie dem Umfang nach, waren zum Beispiel seine Romane »Dein Name« und »Das Alphabet bis S«, für den er den Thomas-Mann-Preis bekam. Das war im Jahr 2024. Und genau dieses Jahr und die darin kulminierenden Fragen, Zweifel und Ängste bilden nun den Hintergrund seines neuen Romans. Ist ein ganz kurzes Stück Literatur diesmal, ein bisschen mehr als 150 Seiten, aber der Text hat es in sich, sagt Alexander Soloch über Sommer 24.
Ich bin nicht immer meiner Meinung. Diese Idee des französischen Autors Paul Valéry charakterisiert auch Navid Kermanis Denken und Schreiben. Denn die Aufgabe des Intellektuellen ist es ja nicht, immer schon Recht gehabt zu haben. Erkenntnis entsteht doch erst, wenn man seine hübschen Urteile und Vorurteile immer wieder überprüft. Hält das denn alles noch der Realität stand? Aber schmerzhaft ist diese Überprüfung. Davon erzählt Navid Kermani in seinem neuen Roman, den er auf die beiläufigste und somit eleganteste Art überhaupt eröffnet.
Von einigen Begebenheiten der letzten Monate möchte ich berichten. Die erste ist der Freitod des Galeristen Rudolf Meyer, der seit einem Sturz Anfang des Jahres ans Bett gefesselt war. Als ich ihn anrief, um gelegentlich einer Veranstaltung in München meinen Besuch anzukündigen, antwortete er im selben halb spöttischen, halb liebenswürdigen Tonfall, in dem er oft sprach, dass das zu spät sei. An dem betreffenden Tag sei er bereits tot.
Vor diesem Freitod durch Sterbehilfe reist der Erzähler, ein Schriftsteller namens Navid, schnellstens zu Rudolf, um ihn ein letztes Mal zu sehen, den unbequemen Gefährten im intellektuellen Streit. Dessen Galerie ist vor Jahren in die Pleite gerauscht, nachdem Rudolf, der jüdische Nachkomme von Holocaust-Opfern wie Überlebenden, öffentlich Sympathien für die AfD geäußert hatte. Dabei hält er sich selbst nach wie vor für einen Linken. Navid verzweifelt an ihm und will ihn doch verstehen. Provoziert er nur? Oder haben sich in krisenhafter Zeit alle Koordinaten politisch-moralischer Betrachtung verschoben? In diesem Sommer 24 jedenfalls, so Navid Kermani, spitzt sich das Gefühl zu, die freie Welt schwebe am Abgrund.
In vielerlei Hinsicht haben sich sehr viele unheilvolle Dinge verdichtet. Kriege, die näher rückten, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, im ganzen Nahen Osten, die Entwicklung im Sudan, die mir sehr nahe geht, und auch die Entwicklung natürlich in Amerika damals mit dem Wahlkampf in Amerika. Also da hat sich so vieles verbunden, von dem ich befürchtete, dass es das Vorzeichen einer sehr negativen Entwicklung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sein könnte.
Eine Entwicklung, die mindestens alle Gewissheiten auf den Kopf stellt. Oder die eine, oft verdrängte Gewissheit wieder grell ausleuchtet. Der Mensch ist auch ein furchterregendes Geschöpf. Navid, der Ich-Erzähler, denkt an das Theater der Grausamkeit, entworfen von Antonin Artaud, beispielhaft vorgeführt in dessen Stück »Die Eroberung Mexikos«. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den damaligen Gräueln in Amerika, den Ghettos der Nazis, dem Hamas-Überfall auf Israel und den israelischen Gegenschlägen? Der Erzähler hatte geglaubt, Juden müssten gerade wegen ihrer jahrtausendealten Verfolgungsgeschichte moralisch höher stehend sein. Fängt aber mit so einem Gedanken nicht schon der Antisemitismus an, fragt er sich jetzt. Nein, nichts ist mehr klar und selbstverständlich. Denn während der kranke Freund sich verabschiedet und die alte Welt zusammenbricht, muss sich der Erzähler in einem weiteren Strang mit seiner Identität als Autor und Mann auseinandersetzen. Härter noch, mit einem Missbrauchsvorwurf. Dabei ist er felsenfest davon überzeugt, ein Feminist zu sein, seit den Zeiten Petra Kellys.
Ziemlich klar, dass Kelly heute eine Verfemte wäre, spätestens mit dem Gazakrieg. Rudolf hätte sie gehasst, hätte in ihr die Verkörperung alles Deutschen gesehen, das sich am hässlichsten in der Demutsgeste über andere erhebt. Ich hingegen war wieder, wie der 14- und 15-Jährige, ein bisschen in sie verliebt, wie Kelly im Bundestag mit ihrer sanften, zerbrechlichen Weiblichkeit gegen die schwarzen Anzüge der CDU anredete, die über sie feixten und sich in ihren Lehnstühlen lümmelten. Das beeindruckte mich damals schwerst. Heute bin ich hoffentlich noch kein Reaktionär.
Diese schonungslose Selbstbefragung wirkt wie ein Spiegel. Wer das liest, taucht nach 5 höchst intensiven Stunden taumelnd und mit 1000 neuen Gedanken wieder auf. Vor allem diesem. Ich könnte ja mal wieder ganz anderer Meinung sein als ich selbst.
Alexander Solloch stellte vor Navid Kermani, Sommer 24, erschienen im Hansa Verlag. Macy Gray mit diesem Stevie Wonder-Klassiker You Are the Sunshine of My Life kann sich, finde ich, das Wetter mal dran orientieren, oder? Unter Büchern und jetzt geht's um ein neues Stück Hörspaß, das wir fabriziert haben und das in der Audiothek zu finden ist. Aus Anlass des 100. Geburtstages des Schriftstellers Erich Löst am 24. Februar hat MDR Kultur eine neue Lesung seines Nachwenderomans Katerfrühstück mit dem Schauspieler und Comedian Thomas Nicolai produziert. Lesezeitredakteur und Regisseur der Lesung Steffen Moratz war mit ihm nach den Aufnahmen in Halle im Gespräch. Hören wir jetzt.
Als gebürtiger Leipziger ist dir der Schriftsteller Erich Löst natürlich vertraut. Kannst du dich an deine erste Begegnung mit seinem Werk erinnern?
Das war tatsächlich das Buch »Es geht seinen Gang«. Dieses Buch war ja nicht aus dem Giftschrank, aber das wurde ja dann so, ja, als Geheimtipp sozusagen gehandelt. Ich war allerdings, glaube ich, zu jung dafür. Ich weiß nicht, wann das Buch rauskam, irgendwie Mitte, Ende der 70er Jahre. Das war eine kleine Sensation, weil dieses Buch eben DDR-kritisch war. Ich habe es, wie gesagt, damals nicht gelesen, weil es mich ehrlich gesagt als 14-Jähriger oder so noch nicht so richtig interessiert hat.
Und an dieser Stelle sei gleich angemerkt, wen es heute interessiert, das Buch »Es geht seinen Gang« oder »Mühen in unseren Ebenen«, 1978 erstmals beim Mitteldeutschen Verlag in Halle erschienen, ist derzeit in einer Autorenlesung zu hören in der ARD-Audiothek. Diese Aufnahme entstand damals beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main. Doch nun zurück zu unserer Lesung, dem Roman Katerfrühstück, den du gerade bei uns im Hörspielstudio in Halle eingelesen hast. Mit dieser Geschichte begeben wir uns in die Zeit unmittelbar nach der Wende. Sie spielt 1991 in Ost und West, genauer gesagt in und um Leipzig und andererseits in der Gegend Köln-Bonn, wo Erich Löst ja ebenfalls gewohnt hat. 91, das alles ist also heute 35 Jahre her. Ist es damit schon ein historischer Roman? Und was für eine Geschichte erzählt uns der Autor hier?
Also die Geschichte handelt tatsächlich von den Brüdern Heinz und Wilfried Bröker. Wilfried, ein ehemaliger Kunststudent, ist in den 50er Jahren in den Westen, aus dem Osten in den Westen gegangen. Sein Bruder Heinz ist im Osten geblieben. Beide Biografien haben sich natürlich weiterentwickelt. Der Mauerfall kam und nun kommt es sozusagen zur großen, nicht Verbrüderung, sondern zum Wiedersehen. Das heißt, der Ursachse Heinz Bröker kommt zu dem ehemaligen Sachsen nach, also Wilfried Bröker nach Köln, besucht ihn. Und ja, beide Biografien sind mehr oder weniger so ein bisschen angeschlagen, speziell natürlich auch die von Heinz Bröker. Das Land DDR gibt es nicht mehr und das ist sozusagen fast schon ein kleiner Culture Clash, der da stattfindet, der tragisch, aber natürlich auch eine gewisse Komik hat. Und das ist eine literarische Momentaufnahme. Das ist so wie so ein Schnappschuss. Es ist eine Momentaufnahme von einer aufregenden Zeit, von der niemand wusste, wo geht denn nun die Reise hin. Natürlich gibt es schon die Spekulanten und Kapitalisten, die natürlich mit den Füßen scharren und Geschäfte und Mauscheleien vorhaben. Natürlich einige aus dem Osten und viele aus dem Westen. Also da passieren komische und natürlich auch dramatische Sachen. Aber da will ich gar nicht so viel verraten. Das ist einfach ein Trip in eine historische deutsch-deutsche Epoche, die, wie ich finde, sehr unterhaltsam beschrieben wird.
Der Titel Katerfrühstück ist hier dann sicherlich auch mehrdeutig zu verstehen, nicht wahr?
Absolut. Es gab ja diesen großen Freudentaumel, als die Mauer fiel. Aber dieses Katerfrühstück hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Anlass für die große Verbrüderung der beiden getrennten Brüder Heinz und Wilfried auch was mit dem 60. Geburtstag des Protagonisten Wilfried Bröker zu tun hat. Und da wird natürlich nochmal so ein Resümee gezogen über die DDR, über die letzten Jahre. Was ist aus dem ehemaligen verkrachten Künstler Wilfried Bröker geworden? Und es hat auch schon ein bisschen was mit der, ja, mit einer deutsch-deutschen Katerstimmung auch zu tun, die ja heute noch viel extremer ist als damals. Aber damals, 1990, 91, 92, 93, fing das schon so langsam an mit diesen Versprechen, mit den blühenden Landschaften und mit vielem anderen, was dann auch noch folgte, den ganzen kriminellen Machenschaften, wie dann Fabriken irgendwie für eine Mark verkauft wurden oder gekauft wurden. Also diese ganzen Sachen, davon handelt dieses Buch, wie eben so dieser schöne Schein so langsam abbröckelt, aber im gleichen Atemzug eben auch die Verzweiflung der Ossis, wie kommen wir denn nun mit dieser neuen Welt, mit dieser neuen Freiheit klar? Und wie sie sich nun, wie nun die Ossis, speziell eben Heinz Bröker, der Bruder, der noch in Leipzig lebt mit seiner Frau Isolde, wie die eben jetzt damit klarkommen müssen, mit den neuen Dingen, die man machen kann, mit dem Westgeld und so weiter. Und da fühlt sich das auch manchmal ein bisschen wie eine Katerstimmung an.
Und ein handfestes ost-westdeutsches Katerfrühstück gibt es dann ja auch noch in der Geschichte. So viel sei schon mal verraten. Nach einem echten Saufgelage. Als Vorleser bist du ja nicht zuletzt auch mit deinen eigenen Büchern und Programmen gefragt und unterwegs. Und auffällig dabei ist, dass du dabei oft und gern und eben auch sehr gekonnt mit Dialekten spielst. Dass du den Figuren also Körper gibst und sie plastisch machst. Was ist hier dein Zugang, wenn du dich auf eine Lesung vorbereitest?
Na, es gibt zwei Aspekte, also das, was die Stimmen betrifft. Also erstmal lese ich natürlich das Buch, das ist ja klar, und versuche mich auch so ein bisschen in den Rhythmus und den Sprachgestus des Autoren irgendwie reinzufuchsen. Ist es ein laxer Ton? Ist es ein intellektueller Ton? Was ist das für eine Sprache? Und dann ist es natürlich auch immer, dass ich überlege, inwieweit darf ich denn in die Chargen gehen, also in die verschiedenen Stimmen, in Dialekte. Und bei diesem Buch durfte ich das teilweise machen, teilweise habe ich es mir auch ein bisschen verkniffen. Aber es gibt eben den Bruder und seine Frau, also Heinz Bröker und Isolde Bröker, die wohnen eben noch in Leipzig und die sprechen eben urisches Sächsisch. Und da muss das eben auch sein, genauso wie es dann eben einen Westspekulanten aus dem Rheinland gibt, dem ich dann eben auch so eine Stimme gegeben habe. Und das sind dann keine Sachen, die eine satirische Überhöhung sind, sondern die dann eher der ganzen Geschichte noch ein bisschen Fleisch geben, die es noch ein bisschen sinnlicher machen. Geht ja auch darum, dass man liebevoll die Figuren an die Hand nimmt und dem Hörer so ein bisschen was Sinnliches mitgibt, damit die Situationen vor dem geistigen Auge der Hörer entstehen kann.
Bei Erich Löst kommt ja zudem noch hinzu, dass er als Autor einige Figuren ja selbst im Dialekt schreibt und uns damit zu erkennen gibt, dass es ihm selbst wichtig ist, dass sie genau so reden und eben nicht Hochdeutsch. Ja, und damit sage ich herzlichen Dank dir, Thomas Nicolai, und wünsche allen
viel Spaß beim Hören.
Dankeschön. Und das war Steffen Moratz im Gespräch mit dem Schauspieler Thomas Nicolai. Die Lesung des Romans Katerfrühstück anlässlich des 100. Geburtstags des Schriftstellers Erich Löst gibt's ab kommenden Montag in der Lesezeit im Radio und jetzt schon in der ARD Audiothek. Hier finden sich unter der Rubrik Löst und Lenz 100, Chronisten aus Ost und West, weitere Lesungen. Der Schriftsteller Erich Löst und auch Siegfried Lenz, die beiden wären demnächst 100 Jahre alt geworden. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. On another love, all my tears be used all. On another love, all my tears have been used all. On another love, all my tears have been used all. Thank you.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Und wir freuen uns, schauen voraus auf die Leipziger Buchmesse mit unserem Stand, dem charmanten kleinen Literaturbauwagen in Halle 2. Da wird von allem was dabei sein. Neue Romane, neue Sachbücher stellen wir vor im Gespräch mit Autorinnen und Autoren. Und wie schon in den vergangenen Jahren leisten wir uns mitten im Messetrubel auch ein ganz genaues Hinhören, wie es die Lyrik erfordert. Bei unserem Stand werden Dichterinnen und Dichter ihre neuen Bücher vorstellen. Mit dabei Julia Kulewatz, die in Erfurt auch den Verlag Kulia Publishing betreibt und die auch selbst einen neuen Band mit Gedichten vorstellt. Wie immer geht's bei ihr in wundersame ozeanische Welten und ich lese mal einen Auszug. Die Seehündin. Einst zu keiner Zeit zwischen den Jahren, verborgen und in Tiefwassernähe, Vollmond beschienen und umdunkelt, habe ich dir meine Haut zu Füßen gelegt. Gebrochen trübblaues Seelenstrandglas, ein Gedankengespinst Seegespenstern gleich. Wie unschuldig weiß ist uns doch mein Fell geblieben. Irgendwo, so wie ich auf Klippen gestürzt, fast als sei dies Zärtlichkeit und raues Lieben. Meinen Namen rauscht das unstete Meer. In zischender Gischt, jede zweite Welle spiegelt, dunkelt dir mein Ungesicht. Dereinst gehe ich müde und als Mensch umher, lerne mit den Schatten schwimmen, sturmgestanden an Stränden und Küsten. Und das war ein neues Gedicht von Julia Kulewatz. Damit ein Auftauchen aus dieser Stunde Literatur unter Büchern gibt's nächste Woche wieder und damit eine Aufzeichnung eines Live-Podcasts aus dem Literaturhaus in Halle. Das literarische Roulette mit Alexander Suckel und mir und wir sprechen über neue Romane, unter anderem von Joanna Bartor und Lola Randl. Bis dahin viel Spaß, stabiles Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.